Hallo, wir sind Hans Onkelbach und Christian Herrendorf und ihr hört Kohle, Knast und Kaviar, den True Crime Podcast der Online-Zeitung 4.0. Wir sprechen hier über Kriminalfälle aus Düsseldorf. Das sind einmal Verbrechen, die mein Kollege Hans als Polizei- und Gerichtsreporter begleitet hat, und mal Fälle, die in der Stadtgeschichte eine besondere Rolle spielen. Genau mit so einer Geschichte haben wir es heute zu tun. Wir gehen mehr als 400 Jahre zurück ins späte 16. Jahrhundert. Damals hatte Düsseldorf zwar schon Stadtrechte, war aber nicht viel größer als ein Dorf. Es hatte knapp 10.000 Einwohner. Was damals passiert ist, hören wir jetzt in den Nachrichten.
Am Morgen des 3. September im Jahre unseres Herrn 1597 ward die edle Fürstin Jakobe von Baden tot befunden in ihrer Kammer in Thun zu Düsseldorf. Kurz zuvor war ein gerichtlicher Handel wider sie, darum, dass man ihr Ehebruch zur Last gelegt, ohne Beschluss verblieben. Dieses schien denn ihren Widerpaten für an der Schwägerin Sibylla eine Ursache zu schaffen und ungeziemlichen Mitteln zu greifen. Denn die Gemahlin des Herzogs zu Jülich, Kleve und Berge, war nach ihrer Meinung in mancherlei Stücken zum großen Verdruss und Hindernis geraten.
Hans, die Nachrichten haben sich heute doch deutlich anders angehört als sonst. Was hat's damit auf sich?
Ja, die passen zur Zeit, ne? Das ist Frühhochdeutsch. Diese Sprache klingt für uns, wenn wir sie gesprochen hören, sehr komisch, gestelzt, mit merkwürdigen Worten, Begriffen, deren Bedeutung sich auch verschoben hat, zum Teil auch völlig verändert hat. Und sie sah im Schriftbild auch völlig anders aus. Es gab andere Schreibweisen. Die Sprache verändert sich halt, ne? Und das ist jetzt 400 Jahre her. Und man kann sich das vorstellen, dass es damals so formuliert worden ist. Also die Sprache passt zu dem Fall und zu dem Zeitpunkt oder dem Zeitraum, in dem dieser Fall spielt. Also insofern alles passend.
Die Geschichte vom Gespenst aus dem Schlossturm oder vom Mord im Schlossturm, über die wir heute sprechen, ist ja so ein Stück Düsseldorfer Legende oder Geschichte. Wann hast du das erste Mal davon gehört?
Das war in den 1980er Jahren. Damals kam ich als junger Redakteur nach Düsseldorf und ich kannte natürlich den Schlossturm, aber ich hatte bisher nie davon gehört, dass da so angeblich ein Gespenst rumgeistert. Aber es gab damals eine Kollegin, deren Namen ich gerne erwähnen möchte, das war Gerda Kaltwasser. Die war ein Stück Düsseldorf-Historie, die kannte die Stadt aus dem FF. Und die habe ich einfach mal gefragt und hat die mir das erzählt. Ja, da angeblich gibt es da ein Gespenst, die weiße Frau, die durch den Schlossturm geistert. Und das, was ich noch in Erinnerung habe, es gab mal einen Schützenumzug in Düsseldorf. Da ist Jakobe von Baden mitgeritten als Figur.
Okay.
Und diese Figur hat Gerda gespielt. Die saß also da wirklich mit langen Locken, saß die auf dem Pferd und mit entsprechender Kleidung dieser Zeit und ist als Jakobe von Baden aufgetreten. Okay. Fand damals alles sehr toll.
Ja, kann ich mir super vorstellen. Ich glaube, um die Geschichte besser zu verstehen, müssen wir uns einmal mit der Zeit beschäftigen. Also wirklich diesem späten 16. Jahrhundert. Wie sah Deutschland damals aus?
Deutschland gab es in der Form natürlich nicht. Es gab das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, hieß das.
Ja.
Und das erstreckte sich jetzt mal ganz grob. Von Rom aus nach Norden, über die Alpen. Die Schweiz war damals schon ausgespart. Die sah damals schon so aus wie heute. Und dann ging das so über Süddeutschland, zum Teil nach Osten, zum Teil nach Westen, Teile des heutigen Frankreichs, bis in den Norden rein. Und das war ein Gebilde, das bestand aus ganz vielen kleinen einzelnen, ich sag mal, Ländereien. Das waren also Herzogtümer, das waren Kurfürstentümer, Erzbistümer. Es gab Reichsstädte, zum Beispiel Nürnberg, Frankfurt. Es waren sogenannte Reichsstädte, die waren in der Regel sehr wohlhabend, sehr mächtig, sehr selbstbewusst auch. Es gab zwar einen Kaiser, das war damals Rudolf II., aber der war keinesfalls so, wie man sich einen Kaiser vorstellt, dass der die absolute Macht hatte, sondern der war ganz stark abhängig von verschiedenen Räten und Gremien und vor allen Dingen von den Kurfürsten, die haben den nämlich gewählt. Das heißt, es gab keine richtige Zentralregierung und man darf wirklich nicht vergessen, das war, selbst für heutige Verhältnisse wäre das ein Riesenland, aber auch damals war das natürlich extrem heterogen, riesige Entfernung. Kommunikation fand über reitende Boten statt. Also nicht nur morgens Handy und dann rufe ich den mal an, sondern das vergessen viele Leute immer, dass die Kommunikation Tage und Wochen dauerte, bis ein Brief von A nach B und wieder zurückkam. Mhm. Und Rudolf II. War übrigens ein Habsburger, okay. Ein Name, der sich ja bis in die jetzt, es gibt ja immer noch einen Otto von Habsburg, der, glaube ich, der Urenkel des letzten österreichischen Kaisers oder sowas ist. Und das Geschlecht der Habsburger war kurz, also kurz ein, zwei, 300 Jahre vorher mächtig geworden und der gehörte zu diesem Geschlecht. Rudolf II. War das.
Was ich mir aber dann vorstellen kann, ist, wenn du so diese vielen kleinen Staaten oder Ländereien hast, das natürlich auch extrem schwierig ist oder einen sehr beschäftigt, Macht zu sichern. Also ne, irgendwie durch Hochzeiten was abzusichern oder eben mal was zu erobern, damit du nicht vom Nachbarn nächste Woche überrannt wirst.
Ja, das hat eine Riesenrolle gespielt. Also Bündnisse, nenne ich mal im weitesten Sinne, oder Streitereien. Weil der Kaiser konnte zwar von oben sagen, der konnte auch eingreifen, aber in Wahrheit hat es da immer wieder Rangeleien gegeben. Und man hat dann versucht, gerade durch Eheschließungen übrigens auch, hat man versucht, also seine eigene Position zu festigen, indem man sich mit einem anderen zusammentut. Und da waren Heiraten, also der hat einen Sohn, ich habe eine Tochter, der ist der Nachbar. Das passt wunderbar. Und da wurden die beiden halt verheiratet und dann glaubte man dadurch, mehr Sicherheit zu haben für das eigene Land. Und der andere hatte ja auch Vorteile dadurch. Und das war absolut üblich. Und was damals eine Riesenrolle spielte, war die Religion.
Inwiefern?
Wir hatten ja gerade die Reformation hinter uns.
Stimmt, ne? Anfang also des 16. Jahrhunderts, ja.
Genau, das war ja 1517,
ja.
So, da hatte ja, ne, was, ich nenne es mal, zu der Spaltung gekommen, evangelische Kirche, immer noch katholische Kirche. Und das kann man sich heute nicht vorstellen, wie stark der Einfluss der Religion damals war und wie verfeindet auch die verschiedenen Gruppen waren. Und es spielte eine Riesenrolle, wenn ein katholischer Fürst hatte einen Sohn, der war natürlich auch katholisch, und dann war aber der Nachbar leider mal evangelisch, aber der hatte eine Tochter, die passte. Und politisch passte das eine ja auch, ging aber nicht, weil die evangelisch war. Und dann musste man Wege finden, die fand man auch. Entweder wurde die katholisch oder der Sohn wurde evangelisch. Auf jeden Fall hat man da mit dem Glauben dann auch rumgetrickst, kann man nicht anders sagen, damit das passte. Die Religion hatte einen enormen Einfluss. Zum Teil ja bis hin in die Rechtsprechung. Es gab ja Stichwort Inquisition und so. Es gab ja wirklich religiöse Gerichte, die also zum Teil auch Todesurteile oder so verhängen konnten. Also wenn man sich in das Thema mal reinkniet, da wird dir ganz anders.
Ja, es ist nochmal ein Konfliktherd. Ne? Also neben den territorialen Problemen gibt es dann eben nochmal religiöse Spannung. Das heißt, du hast noch mehr Bedürfnisse, dich irgendwie abzusichern, deine Macht zu haben oder eben jemandem anders auch eins auszuwischen, der dir eben als Feind erscheint.
Ja, und das hat ja auch roundabout 100 Jahre später, hat das ja auch eine Riesenrolle gespielt. 30-jähriger Krieg, fing 1618 an. Das ist von hier aus gesehen nicht fürchterlich weit. Und das war ja auch ein Religionskrieg. Also es heißt immer Katholen gegen Evangelien. In Wahrheit ging es da auch um Macht, um Geld, um Einfluss. Aber da traten katholische Heere gegen evangelische Heere an. Also es war so, auch wenn es uns heute unvorstellbar erscheint, ne? Dass der Glaube eine solche Rolle spielen soll. Ja.
Dann gucken wir uns mal an, welche Rolle die Religion auch in unserem Fall spielt und sprechen über Jakobe. Die ist am 16. Januar 1558 zur Welt gekommen. Was hat die für eine Kindheit erlebt?
Sie wurde geboren in eine hochadelige Familie. Ihr Vater war ein Markgraf. Der war jetzt nicht so hoch wie ein Kurfürst oder ein Herzog, aber der war auch schon ziemlich einflussreich. Der hieß Philibert von Baden-Baden und ihre Mutter war Mathilde von Bayern. Und aus den Namen kann man schon ersehen, dass das schon hoch angesiedelte Familie war. Und in diese Familie wurde sie reingeboren, aber sie wurde relativ schnell weise. Ihre Eltern starben wenige Jahre später und wirklich voll weise. Ne? Die beiden Eltern starben kurz nacheinander. Und dann ist sie aufgenommen worden von ihrem Onkel, der lebte in München, der hieß Albrecht, der hatte den Beinamen der Großmütige.
Ach, wie schön.
Dazu muss man wissen, dass es im Mittelalter, in der Zeit, war das nicht unüblich, dass man den Adligen, den Fürsten oder Herzogen so Namen gab. Es gab der Fromme, der Reiche, der Geizige, der Tapfere oder so, um die auseinanderzuhalten.
August der Starke.
Ja, zum Beispiel. So. Es gab ja unheimlich viele Namensparallelen. Zum Teil wurden sie durchnummeriert, aber manchmal hatten sie auch solche, oder der Fromme, dann hatten sie solche Beinamen und da wusste man mehr oder weniger sicher, um wen es ging. Also der Onkel in München hieß halt Albrecht, genannt der Großmütige, und bei dem lebte sie.
Seitdem, war der auch so großmütig? Also was war das dann für ein Leben, das
er also da nach allem, was man so weiß, musste er ein sehr weltoffener Mann gewesen sein, der also diesem Kind, ein Mädchen, enorme Möglichkeiten gegeben hat, sich weiterzubilden. Und auch da muss man wieder sagen, in welcher Zeit wir leben. Sie war natürlich ein Mädchen aus einer wirklich wichtigen Familie. Das heißt, es gab garantiert da schon die Überlegung, irgendwann wird die mal passend verheiratet. Und dann hat man schon ein bisschen Wert auf Erziehung gelegt, dass sie also mehrere Sprachen musste die sprechen. Die mussten auf jeden Fall Französisch sprechen, die mussten das Deutsch, was es damals gab, sprechen. Latein war sehr beliebt, ne? Das hat die garantiert gelernt. Aber hier gibt's halt also auch Kontakte zur Kultur. Also Musik. Es gab einen eigenen Musiker da im Haus des Onkels. Und das war schon ungewöhnlich, dass man das einem Mädchen angedeihen ließ. Weil Mädchen waren halt in der Zeit, das kann man nicht anders sagen, eine Tochter war nicht so gut wie ein Sohn. Ein Sohn war erwünscht, Thronfolger oder Erbe. Tochter wurde verheiratet. Also, dass dieser Onkel diesem Kind so viel hat zukommen lassen, das ist ungewöhnlich. Es gibt Leute, die sagen, das hängt mit dem Umfeld zusammen. Der lebt in München und München war damals schon eine sehr weltoffene, eine sehr lockere Stadt. Und insofern hat sie davon profitiert, dass sie also als Waise zu ihm kam.
Wie war das Bild von ihr? Also, wie haben die anderen Menschen sie wahrgenommen?
Ich glaube, dass sie als sehr charmant, weltoffen und schön wahrgenommen haben. Sie entsprach nach all dem, was wir an Bildern oder was wir an Beschreibungen gehört haben, entsprach sie dem Schönheitsideal dieser Zeit. Sie war natürlich blass. Also sie hatte eine weiße Haut.
Ja, das war vornehme Blässe, sagt man.
Genau, immer, ne? Vornehme Blässe. Kennst du den Hintergrund der Blässe?
Nein.
Wenn du die nicht hattest, bedeutete das, dass du viel auf dem Feld gearbeitet hast. Dann hast du durch die Sonne, wurdest du gebräunt, heute erwünscht, damals absolut, also in diesen Kreisen, ein No-Go. Und von den Bauern oder von den anderen Menschen, die viel draußen arbeiten mussten, auch Handwerker oder Marktleute, die waren viel an der frischen Luft, waren viel draußen. Und das sah man denen an. Und der Adel hob sich gerne davon ab, indem er sagte, wir haben eine Hautfarbe, die ist so und die zeigt, dass wir nicht draußen arbeiten müssen. Und das war bei ihr garantiert der Fall. Die war wahrscheinlich weißhäutig, also im wahrsten Sinne des Wortes.
Verstanden. Wie kommt die dann nach Düsseldorf?
Es gab damals eine Art Hochzeitsmarkt, so nenne ich es mal. Das heißt, die ganzen Adelsgeschlechter in den verschiedenen Erzbistümern, Kurfürstentümern, Grafschaften und überall, die wussten zu einem großen Teil voneinander, wer hat welche Söhne und Töchter.
Das klingt ein bisschen wie Transfermarkt im Fußball.
Das ist ein super Bild dafür.
Okay. Ne?
So, wenn also jetzt ein Vater hatte eine wunderschöne Tochter, die war auch noch charmant und klug. Allzu klug sollte sie nicht sein. Da war eigentlich erwünscht, dass sie das zwar ist, aber sie weiß, wie man das nicht so nach vorne trägt. So, wenn also, dann wusste der genau, was die für einen Wert hatte auf diesem Transfermarkt. Der konnte durchaus hoch sein. Und dann hat es garantiert auf höchster Ebene, also es kann durchaus sein, dass der Kaiser sogar involviert war. Nach allem, was ich weiß, war das sogar so und verschiedene andere Königshäuser Europas auch. Und die haben sich dann überlegt, wo würde die hinpassen? Und man hat dann auf dieses Herzogtum Kleve-Jülich-Berg geguckt. Zentrum Düsseldorf. Da gab es einen Herzog, den nannte man Wilhelm der Reiche. Du erinnerst dich, wie ich eben gesagt habe.
Ein schöner Spitzname.
So, es gab wahrscheinlich in seinem Ahnentafel gab es wahrscheinlich jede Menge Wilhelms. Und der unterschied durch die anderen anscheinend durch eine gewisse, der hatte Vermögen angehäuft. Ja. Also Wilhelm der Reiche. Der hatte zwei Söhne. Der ältere Sohn, der eigentlich normalerweise das Erbe angetreten wäre, also der nächste Herzog geworden wäre in Kleve-Jülich-Berg, starb aber. Damit war der, ich nenne ihn mal Thronfolger, weg. Mhm. Es gab noch einen weiteren Sohn, der hieß Johann Wilhelm. Der hatte aber leider einen Nachteil, der war geisteskrank. Das wird ganz merkwürdig beschrieben, diese ganzen Papieren, weil damals wusste man natürlich nicht, dass das also psychische Ursachen haben kann, auch physische Ursachen. Im Grunde war der geistig behindert, nehme ich an, debil, hatte komische Angewohnheiten, über den wurde geredet, aber er war nun mal der einzige Thronfolger.
Ja, ich habe das schöne Wort Leibesblödigkeit über ihn gelesen.
Ja, das taucht irgendwo, und das ist übrigens, zurück nochmal zum Frühhochdeutsch, das ist so eine Formulierung, die es natürlich heute nicht mehr gibt, aber damals beschrieb man mit diesem Wort oder mit ähnlichen Worten, beschrieb man, wenn jemand irgendwo sich komisch verhielt, also krank war, heute würden wir sagen geistig behindert oder auch eine andere Form von psychischer Erkrankung, mental behindert, so. Und das nannte man halt Leibesblödigkeit. Und das hatte er. Ja. Er war leibesblöd. Das war natürlich sehr ernst, weil der sollte ja in eine wichtige Rolle reinrutschen. Und das wurde jetzt auch keineswegs zum Anlass genommen, den aus dem Verkehr zu ziehen. Das war völlig undenkbar. Also hat man gesagt, also wir gucken mal, irgendwie wird es schon gut gehen, sage ich jetzt mal salopp, der muss heiraten.
Ja, um dann eben wieder den nächsten Nachfolger zu zeugen. Darum geht es ja, dass eben einfach die Blutlinie weitergeführt wird.
So.
Stichwort Blutlinie, ist so eine Leibesblödigkeit vielleicht auch darauf zurückzuführen, dass die Leute so viel in der Verwandtschaft geheiratet haben?
Mit Sicherheit. Also wenn du dir mal die Gemälde anguckst aus dieser Zeit, Fotos gab es ja nicht. Es gibt aus Spanien, aber auch aus Österreich, da gibt es bestimmte Merkmale. Ich meine, es wäre das Habsburger Kinn gewesen. In Spanien ist es so eine komische Hakennase, weil die untereinander immer geheiratet haben. Also jetzt, weißt du, wenn du Cousine dritten, vierten Grades, das mag ja noch gehen. Aber zum Teil haben die wirklich ihre nächste Cousine bzw. Cousin geheiratet. Und weil die halt diesen ehernen Grundsatz hatten, standesgemäß zu heiraten, die Blutlinie zu sichern. Und dann haben die das gemacht. Und das sah man denen auch an. Also es gibt jede Menge Gemälde, also zum Beispiel von Jan Wellen. Wenn du diese Gemälde siehst, da guckst du drauf und denkst, mein Gott, der hat ein Gesicht, als hätte er nicht mehr alle Latten am Zaun. Es gab mit Sicherheit da solche Erbkrankheiten. Man war damals in dieser Zeit, das ist natürlich nie offen kommuniziert worden, war man auch schon mal ganz froh, wenn auf einmal eine Frau schwanger wurde und so.
Ein bisschen frisches Blut dabei. Ja.
Genau. Es gab zum Beispiel, das ging kurz danach los, es gab berühmte Bäder, sogenannte Badeorte, zum Beispiel in Tschechien. Karlsbad ist sowas. Da schickte man gerne junge Frauen hin, die irgendwo ein bisschen schwermütig waren, verheiratet, es kam kein Kind. Dann schickte man die da 4-5 Wochen hin und schwupp, auf einmal waren die schwanger. Und er hat, ich bin jetzt ein bisschen respektlos, aber ich bin absolut sicher, dass man die manchmal dahin geschickt hat und hat gesagt, naja, ne, so ein bisschen Auffrischung kann nicht schaden und keiner hat drüber geredet. Dazu muss man auch immer wieder sich in Erinnerung rufen, diese Heiraten damals waren in den seltensten Fällen Liebesheiraten. Das waren reine Zweckgemeinschaften. Da wurde also das Zeugen eines Erben, das war keineswegs immer Spaß, sondern das war einfach Pflichterfüllung. Hm. Es wurde von den beiden erwartet, also gingen die miteinander ins Bett oder weiß der Kuckuck vorhin und haben versucht, Kind zu zeugen.
So, das heißt also, Johann Wilhelm und Jakobe von Baden werden ein solches Paar, ja, eben mit dem Ziel, einen Nachfolger wiederum für diese Blutlinien zu zeugen. Und sie heiraten an Jakobes 27. zum Geburtstag. Das ist dann der 16. Juni 1585.
Ja.
Bei Leuten von solchem Rang und einem Vater, der ja auch noch Wilhelm der Reiche heißt, kann ich mir vorstellen, dass das jetzt keine kleine Hochzeit war, sondern dass man da mal ein bisschen Gas gegeben hat. Wie sah das damals aus?
Also es gibt ja so eine Beschreibung über große Hochzeitsgesellschaften in der Zeit. Soweit ich weiß, hängt eine im Übrigen, so eine Tafel. Da kannst du mal sehen, was da damals los war. Wie viel? Das ging erstmal natürlich um viele Tage. Dann gibt es da Aufzeichnungen über solche Feste, was da gegessen wurde. Also wir reden hier nicht darüber, dass da 20 Hühnchen auf den Tisch kamen, sondern es geht um ganze Ochsen und Hammel und Schweine und wie viel Liter Wein und wie viele Tage und wie oft am Tag getafelt wurde. Das war gigantisch. Kostete ein Heidengeld, ging über mehrere Tage. Dann gab es dazu also Ritterspiele, es gab dazu Theateraufführungen, Musikaufführungen. Hier die Hochzeit endete mit einem Feuerwerk überm Rhein. Ui. Das gab es damals auch schon. Ne, war natürlich absolut exklusiv. Für die Normalbürger alles völlig unvorstellbar. Aber auch das gehörte zum, ja, wie soll man sagen, zum, also hier der Reiche, ne, der Vater, der musste natürlich auch zeigen, dass er, was er sich leisten kann. Na, der musste also wirklich da richtig auffahren, um zu zeigen, hier, die Jakobe von Baden, die kommt in ein Schloss hier in Düsseldorf und da ist man großzügig und kann es sich leisten.
Ja, er musste seinem Namen alle Ehre machen in diesem Fall.
Ja, das hat er garantiert getan. Ja. Und immer wieder überlegen, was das für die normalen Menschen bedeutete. Die werden im Zweifel, die meisten Menschen, die in Düsseldorf damals gelebt haben, werden ein solches Fest, die waren natürlich nicht eingeladen, die haben von draußen geguckt, aber die haben es ja mitgekriegt. Das war für die einmalig im Leben. Das haben die vorher nie erlebt und nachher nie wieder erlebt. Gäste waren natürlich der Adel aus allen möglichen Gegenden, reisten die an und waren dabei.
Ja, ist so ein bisschen wie die Königshäuser-Hochzeiten heute, ne? Ganz, wo du ja auch immer ganz viele Bürgerinnen und Bürger dann am Straßenrand hast in England oder Schweden oder in Irland.
Ja, garantiert war das so. Normalerweise gehörte dann dazu, dass die Armen natürlich auch was abbekamen. Na, da wurde entweder was gespendet, es wurde Geld gegeben an die armen Leute. Sie bekamen Essen. Aber halt nicht das wie auf der Tafel, sondern garantiert wurden die Reste auch verteilt nachher an die armen Leute. Also die haben das auf jeden Fall mitgekriegt und die Parallele ist korrekt. Das ist so wie, wer war die letzte Hochzeit, die wir in England hatten? William und Kate oder damals
Harry und Meghan,
oder Diana und Charles und oder Charles und Camilla. Das war ein bisschen bescheidener, ausgegebener Mann. Aber das kannst du durchaus vergleichen.
Ja. Nun ist die Jakoba jetzt am Hof dieses Herzogtums Jülich-Kleve-Berg angekommen. Wie geht's ihr da?
Wir haben ja einiges gehört über, wie sie war. Also attraktiv. Man wusste auch von ihr, dass sie in München auch Verehrer gehabt hatten. Das ist die elegante Umschreibung für, ich sag's mal so, es kann durchaus sein, dass sie nicht als Jungfrau in diese Ehe gegangen ist. Ne, sie war halt charmant, sie war belesen, sie hatte eine kulturelle Neigung. Sie war sehr selbstbewusst. Und wenn du in so einen Hof kommst und vor allen Dingen, wenn du einen Gatten hast, der schwachsinnig ist, der also schwach ist im wahrsten Sinne des Wortes, dann hast du immer Leute im Umfeld, Höflinge nenne ich sie mal, die dann auch versuchen, da ihr eigenes Süppchen zu kochen und auch ein bisschen Macht an sich zu ziehen, auszuüben. So, jetzt muss man sich vorstellen, da kommt jetzt eine Frau, die ist mit dem Chef verheiratet und tritt entsprechend selbstbewusst auf. Und das hat denen garantiert nicht gepasst. Also es heißt, sie sei beim größten Teil des sogenannten Hofes sei sie sehr unbeliebt gewesen.
Okay, sowohl eben weil sie den Leuten Macht wegnimmt oder Macht gefährdet, als auch eben aufgrund ihrer lebenslustigen
Art. Exakt, ja. Und die haben natürlich gespürt, da ist dieser schwache Herzog, also ihr Mann, und diese Frau tritt ganz anders auf, und die haben geahnt, dass, was dann ja später auch passiert ist, dass die vielleicht mehr Einfluss nehmen könnte, als es ihnen passte, diesen Hofschranzen, die da rumliefen.
Ja. Nun stirbt Wilhelm der Reiche, und Johann Wilhelm, sein Sohn, wird dann tatsächlich Herzog. Kann dieses Amt aber ja nicht ausüben, ne? Ist zwischenzeitlich in Verwahrsam. Das ist nicht Gewahrsam, was man bei Straftätern hat, sondern Verwahrsam ist einfach, damit er keinen Schaden anrichtet. Also nicht in seinen Tobsuchtsanfällen irgendwie Leute anfällt oder ähnliches. Und es entsteht ja so ein Machtvakuum. Wie reagiert Jakobe darauf?
Also als der Schwiegervater noch lebte, war das kein Thema. Jetzt wird aber klar, sie ist mit einem Mann verheiratet, der eigentlich den Job des verschorbenen Vaters übernehmen soll, kann das aber nicht. Und du hast gerade den Begriff Machtvakuum benutzt, das ist richtig so. Und da ist sie nach allen Quellen, die man hat und wie über sie berichtet worden ist, da ist sie peu à peu, hat sie versucht, da reinzugehen. Im Grunde Jobs zu übernehmen, Aufgaben zu übernehmen, die eigentlich ihr Mann hätte machen können, der das aber nicht konnte. Du hast gerade gesagt, verwahrsam, man musste den vor sich selber schützen, aber auch andere vor ihm. Der hatte Tobsuchtsanfälle, der lag mit seiner Rüstung im Bett, der hat angeblich stundenlang auf einem Bein gestanden, der war auf jeden Fall offenbar geisteskrank.
Ist das einer Frau in der Zeit schon möglich?
Theoretisch, ja. Theoretisch ging das. Es gab also durchaus Frauen in exponierten Positionen, die also auch Macht ausübten. Aber es war nicht selbstverständlich. Weil das aber auf jeden Fall geklärt werden musste, hat man den Kaiser eingeschaltet. Also muss man sich mal überlegen. Ne? Hier geht es um ein nicht sehr großes, aber durchaus bekanntes und einflussreiches Herzogtum. Also Jülich-Kleve-Berg. Man sieht, der Inhaber kann es nicht. Man sieht, dass die Frau mit den Hufen scharrt, und man wollte jetzt Hilfe und hat deshalb den Kaiser kontaktiert und hat gesagt, pass mal auf, hier, wir haben hier das und das Problem, mach du mal was. Und der hat dann sogenannte Kommissare nach Düsseldorf geschickt.
Das sind keine Polizisten an der
Stelle. Nein, das, also Kommissare im Sinne, das ist auch so ein interessantes Beispiel eigentlich, ne, wie sich so Begriffe verschieben. Ne, das waren Leute, die halt Untersuchungen gemacht haben.
Ja, also oder eher eine Kommission, also Teile einer Kommission.
Genau. Okay. Die Aufgabe hatten, eine bestimmte Frage zu klären. Heute sind es Kriminalfälle, damals waren es auch solche politischen Entscheidungen. Die sind also nach Düsseldorf gekommen, und am Ende ist das Ergebnis für Jakobe eigentlich positiv ausgegangen. Denn im Jahr 1592 hat der Kaiser dann gesagt, ja, die kann man an der Regierung teilhaben lassen.
Okay. Ich ahne, dass das diesen Hofräten, von denen wir vorhin gesprochen haben, nicht so richtig gut gefallen hat. Wie haben die jetzt darauf reagiert, dass das Machtvakuum eben von Jakobe gefüllt wird und nicht von ihnen?
Also die haben natürlich gehofft auf ein anderes Ergebnis. Die haben natürlich darauf gehofft, dass der sagt, geht auf keinen Fall, und dann irgendwie eine Lösung herbeiführt. Was aber, jetzt muss man es mal aus der Sicht des Kaisers sehen. Der kann ja nicht einfach sagen, nö, ich will nicht, dass die das macht. Das muss so weitergehen. Und die wussten, es geht nicht so weiter. Das war hochkompliziert. Im Grunde hat der Kaiser die leichteste Lösung. Der hat gesagt, lass die mal machen. Und dass die nicht zufrieden waren, war dem natürlich völlig egal. Der wusste das garantiert. Aber die waren davon nicht begeistert. Es gab einige Leute halt am Hof, die waren absolut gegen diese Frau, gegen Jakobe von Baden.
Ja. Warum?
Also, es gibt zwei Punkte, warum dieses eine Lager so rigoros dagegen war. Ein Punkt, ja, kann man nicht anders sagen, sie wird nicht schwanger. Also man geht mal davon aus, dass die beiden in einem Bett geschlafen haben, die waren verheiratet, und dass die auch wussten, was von ihnen erwartet wird, nämlich ein Erben, wenn möglich männlich. Klappt aber nicht. Jakobe wurde nicht schwanger. Das bedeutet, heute würde man sagen, ja, so what? Damals extrem wichtig, weil von diesem Erben hing der Weiterbestand des Hauses Jülich-Kleve-Berg ab. Wenn es keinen Erben gibt, das wäre damals die Linie erloschen, jedenfalls diese. Also musste die schwanger werden, wurde sie aber nicht. Bei dem zweiten Punkt kommt die Kirchenpolitik wieder ins Spiel. Jakobe von Baden war von ihren Eltern evangelisch erzogen worden, ist ja dann aber als Kind, weil beide Eltern kurz nacheinander starben, nach München zu ihrem Onkel Albrecht gekommen. Und der wiederum hat sie katholisch beeinflusst. Das heißt, sie war dann Katholikin. Aber auch damals, besonders damals schon, hat man solchen Menschen, die von einem Glauben zum anderen wechselten, nicht wirklich vertraut. Jedenfalls nicht immer. Und hier in Düsseldorf, wo es ja ohnehin Vorbehalte gegen sie gab, hat man ihr dann unterstellt, sie nennt sich zwar katholisch, aber in Wahrheit ist sie das gar nicht. Und das war halt der zweite Teil der Argumentation gegen Jakobe.
Jetzt kommt noch eine Figur ins Spiel, nämlich neben diesem Hofrat, also den Gegnern, den politischen Gegnern, kommt Sibylla, die Schwester von Johann Wilhelm, ins Spiel. Was ist das für eine Person und wie steht die gegenüber Jakobe?
ein Konflikt, der uns allen auch heute, ne, Schwägerin, also Frauen, ne,
ist nur die Steigerung wäre nur noch Schwiegermutter gewesen,
ja, aber genau, in dem aber Fall ist Schwägerin. Die Schwägerin, also die Schwester des Ehemanns, und die muss mit der Frau ihres Bruders klarkommen. Und auch da gehe ich mal davon aus, dass da von vornherein gab es Vorbehalte von Sibylla gegenüber Jakobe. Vielleicht sah Jakobe auch besser aus, was ich mir durchaus vorstellen kann, weil die Bilder, die ich gesehen habe, also die Gemälde aus der Zeit von diesen ganzen Personen, das ist nicht immer die Augenweide. So, dann wusste Sibylla natürlich ganz genau, wie es um ihren Bruder bestellt ist, klar. Und man darf davon ausgehen, dass sie sich vielleicht selber Hoffnung gemacht hat, selber als Tochter von Wilhelm dem Reichen in eine mächtigere Position zu rücken. So, jetzt kommt diese junge Dame da aus Baden-Baden, heiratet den Bruder und hat selber Ambitionen. Und dass die beiden Frauen miteinander nicht klarkamen, das ist nicht weiter verwunderlich. Ja.
Was ich mir bei Sibylla natürlich auch noch vorstellen kann, ist die Frage, wenn die beiden keinen Erben zeugen, dann endet auch ihre Blutlinie. Also die muss natürlich auch ein Interesse daran haben, dass ihr Bruder eine Partnerin hat, mit der er eben noch ein Kind zeugt.
Richtig. Ihr war auch klar, wenn das nicht funktioniert, ist die Macht ihrer Familie ein Stück weit auch vorbei. So, insofern war die also garantiert auch gegenüber Jakobe eingenommen, wobei man komischerweise das Nicht-Kinder-Kriegen in erster Linie der Frau anlastete.
Wobei ich mir jetzt wiederum gut vorstellen kann bei der Erkrankung von Johann Wilhelm, dass das auch eine ganz andere Ursache gehabt haben kann, nämlich dass er einfach gar nichts Kinder zeugen konnte.
Richtig. Also, aber das war natürlich etwas, was man ungern so offen angesprochen hat. Entweder war er so zeugungsunfähig, vielleicht war er aber aufgrund der Erkrankung impotent. Man weiß das nicht. Tatsache ist, dass sie nicht schwanger wurde. Soweit ich weiß, hat sie nie darüber geredet, ob sie überhaupt mit dem Sex hatte. Man kann da davon ausgehen, aber es hat halt nicht den erwünschten Erfolg gebracht. Und Sibylla war natürlich, die wusste genau gerade in dieser komplizierten Gemengelage, da muss ich aufpassen, dass ich hier nicht hin und runter falle. Ja. Und entsprechend hat die sich da positioniert. Die hatte natürlich auch Leute um sich drumherum, die, also diese Gruppe, die ohnehin gegen Jakobe war. Und ein probates Mittel dieser Zeit, eine andere Frau auszuschalten, war der Vorwurf des Ehebruchs.
Okay, wie und wo hat sie den erhoben?
Da gab es eine Tagung eines Landtags, eine Art Versammlung, nenne ich es mal.
Von mehreren Ländereien oder, ja, oder Herzogtümern.
Genau,
oder
so. Und zwar nach unseren Recherchen in Grevenbroich. Und da hat sie das wohl offen gesagt, weil das damals wirklich ein Tatbestand war, also Ehebruch, Fremdgehen, der durchaus justiziabel war in diesen Kreisen. Ne? Das war wie so eine Art Hochverrat. Und das ist zur Sprache gekommen, wurde Jakobe vorgeworfen.
Mhm. Wie reagiert man in der Zeit darauf? Also was passiert mit jemandem, dem man so einen Vorwurf macht?
In dem Fall ganz einfach, der Kaiser hat sie also aus der Regierung genommen, also Jakobe aus die Kompetenz, die hat ihr weggenommen und hat sie eingesperrt in den Schlossturm.
Schlossturm ist ein gutes Stichwort. Ich würde an der Stelle gerne einen Mini-Exkurs machen. Das ist ja so eine Art Untersuchungshaft, in der sie jetzt sitzt. Also wir warten mal kurz, bis der Prozess beginnt und machen einen kurzen Schlenker. Diejenigen, die Düsseldorf kennen von unseren Hörerinnen und Hörern, werden wahrscheinlich in der Altstadt den Schlossturm schon mal gesehen haben. Der steht da auf dem großen Burgplatz relativ alleine. Der war aber ja mal Teil des Schlosses. Kannst du mal erzählen, wie die Geschichte des Düsseldorfer Schlosses war?
Da, wo der jetzt steht, also direkt daneben, stand dieses Düsseldorfer Schloss. Und die meisten Düsseldorfer kennen den Turm, natürlich, klar. Das Schloss wurde genutzt, zum Beispiel von Wilhelm dem Reichen, später auch von Jan Wellen. Und es hat auch noch relativ lange da gestanden, nämlich also nach den ganzen Vorkommnissen roundabout 300 Jahre. Und dann ist es abgebrannt. Es gibt also auch wunderschöne Gemälde, wie man sieht, wie dieses sehr schöne Gebäude, wie das also in hellen Flammen steht. Aus Gründen, die ich also nicht nachvollziehen kann, hat man sich nicht entschieden, es wieder aufzubauen, sondern der Südflügel wurde als letzter großer Teil abgerissen und es blieb nur der Schlossturm. Der ist wie so ein...
Ja, so ein Mini-Leuchtturm sieht er aus.
Ja,
ne?
Das aber ist, er war wirklich mal Teil des Schlosses. Man muss sich das Bild angucken, dann sieht man den auch.
Ja.
Der sah damals ein bisschen anders aus als heute, aber den hat man komischerweise stehen lassen.
Das ist ganz seltsam, weil viele andere Städte haben ja solche Schlösser auch heute noch.
Ja.
Ne? Also ob ich jetzt an Heidelberg denke, an Ludwigsburg oder ähnlich. Ich weiß jetzt nicht, ob das jeweils von der Zeit her hinkommt, aber das sind so Städte, wo man diese Schlösser vor Augen hätte. Und Düsseldorf hätte eigentlich auch so ein Schloss. Heute haben wir ja nur noch das Schloss Benrath, also ein kleines Residenzschloss. Aber wir hätten eben wirklich auch noch so ein großes Schloss mitten am Rhein, also an sehr prominenter Stelle. Aber das ist eben geschrumpft auf diesen Mini-Leuchtturm.
Man wird Gründe gehabt haben. Vielleicht wäre es zu teuer gewesen. Auf jeden Fall nur der Turm ist übrig geblieben und bis heute. Man weiß nicht, wo Jakobe in diesem Turm gesessen hat. Ich hoffe für sie, dass sie ganz oben gesessen hat. Dann hätte sie immer eine schöne Aussicht auf den Rhein gehabt. Aber wahrscheinlich war es drunter. Der war ja kerkermäßig auch. Ne? Mhm. Und da hat man sie halt angesperrt damals.
Sibylla erhebt dann Anklage gegen sie. Es kommt zum Prozess. Was war das Ziel dieser Anklage? Also was hat die sich davon erhofft?
Also die wird die loswerden. Und was vor allen Dingen ganz wichtig wäre, wäre sie verurteilt worden, also Jakobe, dann hätte man die Hochzeit mit Johann Wilhelm annullieren können. Das heißt, man hätte, heute würde man sagen, die ganze Chose auf Null gefahren.
Ja, er hätte jemand Neues heiraten können, richtig, wieder versuchen genau, können, Erben genau, zu zeugen, genau, verstanden. Ja. Wie lief der Prozess dann?
Schleppend. Der wurde also geführt vor dem Reichshofrat. Es gab eine riesige Anklageschrift mit 100 einzelnen Vorwürfen, also Stichpunkten. Sehr persönlich gegen Jakobe. Ehrenrührige Sachen auch. Also hier Ehebruch und was weiß ich für ein Verhalten. Es wurden jede Menge Zeugen gehört. Der Prozess ging bis zum Herbst 1595. Es gab etliche Zeugen, aber nur zwei haben sich positiv zu Jakobe geäußert.
Ist ihr das zum Verhängnis geworden? Also ist sie wirklich verurteilt worden?
Nee, verurteilt worden ist sie nicht. Also das Ganze lief sehr langsam. Der Kaiser wollte kein Urteil fällen, hat er jedenfalls nicht. Und es gab damals schon mehrere Instanzen. Also es war völlig klar, es würde sehr lange dauern. Und dann ist der Prozess regelrecht abgebrochen worden. Man sagt, weil die Kläger damals Angst hatten, wenn wir das nicht ganz schnell hier regeln, also Annullierung der Ehe und dann die erhoffte Wiederverheiratung von Johann Wilhelm, dann kann er gar nicht mehr zeugen. Also wollte man eine schnelle Lösung.
Jetzt ahne ich, dass wie der Weg geht vom Rechtlichen zum Illegalen. Die Ehe bleibt also erstmal bestehen. Okay, also dieses erwünschte Urteil gab es nicht. Welchen Methoden haben sich die Gegner von Jakobe dann angenommen?
Diese Gruppe hat dann es geschafft, den geisteskranken Johann Wilhelm im August 1597 ein Schriftstück unterzeichnen zu lassen, in dem er bat, und jetzt komme ich wieder auf Frühhochdeutsch, was uns zu Bekümmerung und Widerwillen gereicht, innerhalb weniger Tage abzuschaffen. So, das ist jetzt eine Formulierung, die ist großartig.
Ja. Ne?
Also mit anderen Worten, der sagt, im Grunde sagt er, löst das Problem.
Ja, ohne, also, glaube ich, wirklich zu wissen, ja, dass es da um seine Frau geht und um den ganzen Konflikt.
Die haben, wahrscheinlich haben die Verschwörer, nenne ich sie mal, um also ihre da schon geplante Tat zu rechtfertigen, zu legitimieren, haben die denen das unterschreiben lassen. Und haben wahrscheinlich vielleicht, um nachher sagen zu können, guck mal hier, der hat gesagt, wir sollen uns kümmern. Und das haben wir getan.
Und genau, und dann die Bekümmerung und den Widerwillen eben tatsächlich zu beseitigen. Genau. Wie ist das dann in die Tat umgesetzt worden?
Das ist die große Frage. Also, Folgendes ist passiert. Am Morgen des 3. September 1597 sind also Bedienstete in das Zimmer von Jakobe gegangen, im Schlossturm, und dann lag sie da und war tot.
Ging es ihr denn vielleicht schlecht?
Nein, es hat Zeugen gegeben, die gesagt haben, am Abend zuvor, also die sie zuletzt gesehen haben, haben gesagt, die war gesund, die war putzmunter und dass sie da morgens so lag, ist also, konnte sich keiner erklären.
Okay, gibt es Spuren wiederum, die auf ein Verbrechen hinweisen?
Also ein Diener, der die Leiche gesehen hat, hat nachher behauptet, sie habe ausgesehen, als habe man sie erdrosselt oder erstickt.
Haben wir es vielleicht wirklich mit so einem klassischen Mord zu tun, wo einer so ein Kissen auf das Gesicht drückt oder so?
Ja, die Formulierung ist natürlich ein bisschen, das wäre erstickt. Mhm. Er hat aber wohl auch gesagt, erdrosselt. Erdrosselt heißt
also schon Hände am Hals.
Hände oder, das wäre erwürgen. Erdrosseln heißt mit einem Werkzeug. Also mit einem, was weiß ich, mit einem Schal oder einem Gürtel oder so. Ne? Das hat der Mann so gesagt. Der hat nur gesehen, die lag da wahrscheinlich mit verdrehtem Kopf oder hat vielleicht auch Würgemale am Hals gesehen, keine Ahnung. Also er hat das so geschildert auf jeden Fall. Sie lag im Bett und das, was er schildert, ist ganz klar kein natürlicher Tod.
Okay. Weiß man denn heute, wer der Mörder war?
Nein, das ist nie rausgefunden worden.
Okay. Wie hat die Familie jetzt darauf reagiert? Also wie hat sie versucht, das in der Öffentlichkeit darzustellen?
Im Grunde passend. Es passte insofern, die war ja ohnehin unbeliebt und man hätte sie gerne negiert. Man hat zum Beispiel keine Trauerkleidung getragen. Für damalige Zeiten ein absolutes No-Go. Ein Zeichen der totalen Missachtung nach draußen.
Ich würde es eher anders verstehen. Ist es nicht eher sowas, dass man einfach so tut, als wäre gar kein Trauerfall eingetreten? Also, dass man so das vertuscht? Also, dass es jetzt gar keine Demütigung ist, sondern dass es eher so ein Ding ist, dass man sagt,
ja, das könnte man, wenn
niemand
man,
sieht, dass die Familie trauert, da ist gar keiner tot.
Ja, das könnte man sagen, wenn man so einen Tod geheim halten könnte. Aber eine Frau in der Position, wenn die stirbt, den Tod kannst du nicht geheim halten. Man hat aber durch diese Art des Umgangs damit deutlich gezeigt, was man von der gehalten hat. Ja. Also hier ist Stichwort Ehebruch, kinderlos. Und die Tote, der Leichnam von Jakobe, wurde auch nicht fürstlich beerdigt, also nicht standesgemäß beerdigt, sondern, also es hätte eine viel aufwendigere Beerdigung geben müssen. in der Familiengrabstätte, aber sie wurde einfach nur in der Kreuzherrnkirche beigesetzt damals.
Das muss man jetzt, glaube ich, einmal wieder erklären für auch für alle Menschen, die nicht aus Düsseldorf stammen. Es gibt in Düsseldorf in der Altstadt damals gibt es zwei große Kirchen. Ja. Es gibt die Lambertuskirche, das ist die Urkirche Düsseldorf sozusagen, um die herum dieses Dorf entstanden ist. Und da ist eben auch die Familiengruft. Und es gibt die Kreuzherrnkirche, das ist nicht nur ein paar Meter weiter entfernt.
100 Meter maximal,
genau. Aber das ist dann entscheidend eben als Signal, dass man sagt, eben es ist nicht die Urkirche, sondern es ist eben diese andere Kirche, wo man sie dann normal beerdigt.
Wäre es in einem Speisesaal gewesen, hätte man gesagt, Katzentisch. Ja. Also so, ne, die bekamen die Grabstätte zweiter Klasse sozusagen.
Nach allem, was du mir jetzt erklärt hast, habe ich das Gefühl, wir werden heute kein Urteil in dieser Folge hören. Ist das richtig?
Ja, werden wir nicht, weil es gab keins. Ne? Das ist man hat ja nie rausgefunden.
Also es ist nie jemand angeklagt worden, verdächtigt worden oder irgendwas.
Es gab auch eine Menge Leute, die hatten überhaupt kein Interesse daran.
Hat denn der Johann Wilhelm nochmal geheiratet?
Ja, der hat nochmal geheiratet, aber nicht mit dem erwünschten Erfolg. Auch die zweite Frau ist von ihm nicht schwanger geworden.
Das heißt, die Blutlinie endet an der Stelle wirklich. Was passiert mit dem Herzogtum?
Das fällt auseinander und es geht in Teilen an das Herzogtum Brandenburg, vergleichsweise weit weg, und an das Herzogtum Pfalz-Neuburg, auch ein bisschen weiter weg im Süden. Und bei Pfalz-Neuburg, die Eingeweihten werden sich erinnern, da kommt dann irgendwann unser Freund Jan Wilhelm ins Spiel. Der stammt nämlich aus der Linie.
Ah, okay. Jetzt würde ich gerne mal in die Gegenwart springen und so ein paar Spuren noch von Jakobe suchen. Angeblich gibt es eine Locke von Jakobe im Stadtmuseum. Was weißt du dazu?
1819 wurde auf dem Gelände der Kreuzherrnkirche ein Bleisarg entdeckt. Den hat man geöffnet. Da lag eine Frau drin. Man ist davon ausgegangen, man wusste ja, die ist da beerdigt worden damals. Beerdigung zweiter Klasse, ne?
Ja.
Wir erinnern uns. Und dann hat man gedacht, das ist Jakobe von Baden. Und dann hat man ihr eine Locke entnommen. Also die Haare bleiben ja. Der Körper ist verwest, aber die Haare bleiben meistens sehr, sehr viel länger. Hat man eine Locke genommen. Und das ist die Locke, die heute im Stadtmuseum ausgestellt wird.
Okay.
Ob die wirklich von ihr ist, ne? Weiß man bis heute nicht. Ich wüsste auch nicht, man könnte eine DNA-Untersuchung vielleicht machen, aber ich habe keine Ahnung, ob von der noch Verwandte leben, dass man also nachweisen könnte, dass sie es wirklich war.
Unser Kollege Joris Wilmking, der für unsere Skripte immer recherchiert, war in dieser Gruft. Eigentlich hättest du normalerweise, Hans, das jetzt erzählt, was Joris da erlebt hat, aber wir haben uns überlegt, dass es noch viel besser ist, wenn Joris das selbst erzählt.
Getroffen habe ich mich mit einem Düsseldorfer Stadthistoriker auf dem Stiftplatz vor der Lambertuskirche. Wir haben uns kurz unterhalten und sind dann in die Kirche reingegangen. Ich wusste nicht so ganz, was mich erwarten sollte. Ich hatte von einer Gruft gehört. Nach ein paar Schritten in der Kirche gingen wir auf eine Stelle an der Seite zu, wo auch Kerzen standen. Und dann haben wir erstmal ein Absperrband aufgestellt. Und dann zeigte mir der Historiker eine Stelle im Boden, die Stifte darstellten. Ich hätte sie nicht erkannt beim Vorbeigehen, aber es waren Metallstifte, die man rausziehen konnte und mit denen man eine Falltür öffnen konnte, beziehungsweise mit denen man ein großes Stück Metall aus dem Boden heben konnte, um eben in die Gruft zu kommen. Das haben wir dann auch gemacht und haben dieses große, schwere Metallstück aus dem Boden gehoben. Und als ich dann runterguckte in die Gruft, sah ich nicht viel, außer einen dunklen Raum, in den eine Leiter ragte. Diese Leiter sind wir dann auch runtergegangen. Es war eine wirklich alte, rostige Leiter, auch mit nur 3 Stufen. Und ja, so schnell fand ich mich dann in eben besagter Gruft wieder. Es war ein kleiner, dunkler Raum mit kalten, feuchten Wänden. Also es war eine total hohe Luftfeuchtigkeit. Das hat man die ganze Zeit gemerkt. Man sah Tropfen an den Wänden. Und ja, nachdem ich mich einmal kurz umschauen konnte, sind wir dann rechts 3 Stufen runtergegangen. Denn es gab noch einen zweiten Raum, auf dem wir diese Stufen runtergegangen sind, die auch nicht wirklich Stufen waren, sondern mehr so Einkerbungen im Stein. Die sind wir runtergegangen und fanden uns dann in dem Hauptraum der Gruft wieder. Dort gab es 3 Sarkophage, auf der linken Seite der von Jakobe. Der ist sehr klein, aus Blei, Metall und wirklich klein, steht auf so 2 Stelzen. Und geradeaus am Ende des Raumes liegt ein Sarg, in dem Wilhelm der Reiche begraben ist, beziehungsweise Wilhelm der Reiche und andere Familienmitglieder. Johann Wilhelm liegt dort auch. Und rechts an der Seite liegt ein weiterer Sarg, beziehungsweise eher eine Art Kiste. Die ist erst später dazu gekommen, denn man hat vor einigen Jahren bei Kabelverlegungsarbeiten auf dem Stiftplatz, auf dem ich mich mit dem Historiker getroffen hatte, hatte man das Kopfsteinpflaster rausheben müssen und ist auf Knochen gestoßen, weil dort früher ein Friedhof war. Und weil man diese Knochen nicht wieder zurück in den Boden legen wollte, hat man sich überlegt, die dann eben in einer Art Sammelsarg in der Gruft beizusetzen. Das hat man auch getan. Und so liegen in dieser Gruft eben drei Särge. An den Wänden sind überall Bemalungen und Schriftzüge. Über dem Grab von Wilhelm dem Reichen oder dem Sarg ist eine Art lateinisches, nicht Gedicht, aber eine Art Rätsel. Es fängt an mit, wer liegt hier, und ist quasi eine Art Rätsel, wer denn da liegen soll. Das zeigt auch, dass diese Gruft eben für Wilhelm den Reichen damals erbaut wurde und oder errichtet wurde und deshalb auch Fürstengruft heißt, weil er eben Fürst war. Brüder und Wilhelm, sein Sohn, dann ja auch, wie wir gehört haben. Nach diesen Eindrücken in der Fürstengruft sind wir dann wieder umgekehrt und mitsamt Taschenlampe die drei Stufen hoch, dann die Leiter hochgekraxelt und dann mussten wir natürlich die Falltür wieder schließen, und nachdem wir das getan hatten und auch die Absperrung wieder abgebaut hatten, sind wir dann aus der Kirche raus und zurück ans Tageslicht.
Das war Joris Wilmking, unser Kollege, der die Gruft in der Lambertuskirche besucht hat. Der letzte Berührungspunkt mit der Gegenwart, den wir noch haben, ist dieser Mythos um das Gespenst, den es immer noch gibt. Und einer, der den sicherlich befeuert hat, war Heinrich Heine. Der hat in einem Gedicht mal geschrieben, wo es spukt und nachts eine schwarzseidene Dame ohne Kopf mit langer, rauschender Schlappe herumwandelt. Wie ist dieser Mythos entstanden und wie erlebst du den heute?
Also das wird natürlich Heine, ne? Also herumwandelt und ohne Kopf, mit langer Rauschen, Schlappe, nicht Schleppe. Er macht sich ein bisschen lustig darüber. Es ist, nachdem es sich rumgesprochen hatte, dass sie da unter merkwürdigen Umständen ums Leben gekommen ist im Schlossdorf, ist natürlich relativ schnell, ne, auch der Zeit geschuldet, wo man ja an Geister und Dämonen glaubte. Irgendwann ist das Gerücht entstanden, ne, die ist da gewaltsam ums Leben gekommen, und seitdem geht die da um, wie man sowas nannte. Ne? Mhm. Wobei die Menschen immer von einer weißen Frau geredet haben, und Heine spricht ja hier von einer schwarzseidenen Dame. Das passt nicht so ganz zusammen. Also ich glaube, dass Heine sich mehr darüber lustig gemacht hat. Dieser Mythos, den gab es schon lange vor Heine. Der ist auch mir so erzählt worden. Ne? Es hieß immer, der Schlossturm, da ist Jakobe von Baden, geht da um als Gespenst.
Okay, das heißt, sie rächt sich an denen, die sie ermordet haben.
Im Grunde, ja.
Spukt da durch die Gegend.
Er findet keine Ruhe, weil auch der Mörder nie gefunden worden ist. So die üblichen Dinge, die um Gespenster rum dann halt erzählt werden.
Hans, ich danke dir sehr fürs Erzählen und diese weite Reise zurück in die Düsseldorfer Geschichte. Ich danke ganz herzlich der Cast-Crew, die diesen Podcast mit uns produziert hat, Annalena Hauch, die unsere Nachrichtensprecherin war, und Joris Wilmking, der für das Skript fleißig recherchiert hat. Unter anderem in der Gruft, genau. Bevor ich zum Abschied komme, noch ein winziger Werbeblock. Wir sind auch Anfang 2026 wieder im Komödchen, mehrfach live zu erleben. Und wer sich dafür Tickets holen will, findet die unter www.komödchen.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Kohle, Knast und Kaviar ist eine Produktion von 4.0 in Zusammenarbeit mit Cast Crew.